Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Kennen Sie oder kennt ihr die Nein-Doch-Schleife? Die Nein-Doch-Schleife entsteht, wenn zwei Menschen sich miteinander unterhalten und beide sind der Ansicht, der oder die andere ist nur deswegen nicht meiner Meinung, weil er mich nicht versteht. Und zwar akustisch nicht versteht. Deswegen glauben beide, sie müssten einfach ihre Meinung nur wiederholen und zwar mit den gleichen Worten und mit wachsender Lautstärke. Dann kommt es irgendwann wirklich dazu, dass der eine sagt nein und der andere doch und der andere nein und der andere doch. Das ist natürlich keine besonders gute Methode, um den anderen zu überzeugen. Mein Bruder, ich habe drei ältere Brüder und einer meiner zahlreichen Brüder hat mir mal erzählt, dass er in seiner Schulzeit auch in so einer Nein-Doch-Schleife gefangen war. Also zwei Mitschüler waren in so einer Nein-Doch-Schleife gefangen. In der 5-Minuten-Pause unterhielten sie sich und der eine sagte nein und der andere doch und der andere nein und der andere doch. Mein Bruder, ohne zu wissen, worum es geht, stellte sich neben die beiden und sagte dann, doch. Daraufhin drehten sich beide gemeinsam zu ihm um und sagten, was willst du denn jetzt? Du weißt doch gar nicht, worum es geht. Dann waren beide gemeinsam auf ihn sauer. Das ist natürlich auch eine Methode, um Frieden zu stiften. Was ich damit sagen will, ist, diese Nein-Doch-Schleife bringt natürlich nicht so viel. Wenn man jemanden überzeugen will, wenn man jemanden gewinnen will, reicht es nicht einfach, die gleiche Botschaft mit wachsender Lautstärke zu wiederholen. Und das gilt natürlich auch für den Glauben. Wenn wir andere Menschen gewinnen wollen vom Glauben an Jesus Christus, dann brauchen wir erstmal Verständnis. Wir müssen eine gute Beziehung zu denen haben. Wir müssen uns miteinander gut verstehen. Und manchmal, relativ häufig, ist es auch hilfreich, ein paar gute Argumente zu haben. Wenn wir uns in andere reindenken, merken wir nämlich, es gibt ganz bestimmte Gründe, die ihnen den Glauben schwer machen. Und wenn wir das ausräumen können, dann können wir ihnen einen Schritt auf den Glauben zuhelfen. Damit sind wir auf dem Feld der Apologetik. Apologetik leitet sich her von dem griechischen Wort Apologia und das heißt so viel wie Rechenschaft oder Verteidigung. Das gab es schon in der antiken Philosophie, also in der Philosophie des Altertums. Wenn Philosophen ihre Lehre verteidigt haben, dann nannte man das eine ganze Apologie. Also man nennt Gründe für das, wovon man überzeugt ist und man widerlegt Einwände. Apologetik bedeutet also, wenn wir das auf den Glauben übertragen, dass wir Fragen, die andere Menschen haben, nicht ausweichen. Es gibt ja mehr oder weniger elegante Methoden, einer schwierigen Frage auszuweichen. Ich erlebe das manchmal, weil ich an unserer Hochschule auch mündliche Prüfungen abnehmen muss. Ne? Und wenn man einer Frage ausweichen möchte, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel sagen, das ist eine sehr gute Frage und ich freue mich, dass Sie sie stellen. Und dann hoffen, dass der andere das Thema wechselt. Das funktioniert nicht, kann ich gleich sagen. Man kann es auch noch eleganter machen, so wie Robert Koch es mal gemacht haben soll, der Nobelpreisträger. Der hat mal zu einem Kollegen gesagt, Herr Kollege, Ihre Frage ist so gut, dass ich sie nicht durch meine Antwort verderben möchte. Das ist sehr elegant, ja. So kann man Fragen ausweichen. Aber das möchte ich im Blick auf den Glauben nicht. Wenn jemand mir kritische Fragen stellt, dann möchte ich sie gerne beantworten, so gut es geht. Puh, denkt der eine oder die andere an der Stelle vielleicht. Das hört sich aber schwierig an. Nicht nur erzählen, dass ich an Jesus glaube, sondern meinen Glauben auch begründen, auf Fragen eingehen. Es ist schon deswegen schwierig, sagen einige von euch jetzt möglicherweise, weil viele Menschen ja noch nicht mal kritisch sind, sondern vielen ist es auch einfach egal oder sie finden den Glauben abwegig. Und wenn wir anfangen, mit denen von Jesus zu reden, dann gucken sie einen so an, als ob man gerade gesagt hätte, ist dir eigentlich klar, dass in diesem Moment gerade Marsmännchen deinen Vorgarten besiedeln? Genau den gleichen Gesichtsausdruck haben die. Die finden das einfach abwegig. Und sowieso, sagen manche Menschen jetzt an der Stelle, bringt es das überhaupt? Mit Argumenten Menschen zum Glauben zu bringen, versuchen. Bringt es das überhaupt? Kann man Menschen zum Glauben hin argumentieren? Ich meine, sagen manche Menschen, die Jünger haben ja auch nicht argumentiert, die Jünger haben ja doch gepredigt. Jetzt könnte man zunächst mal sagen, Moment, es gibt schon noch ein paar Stellen im Neuen Testament, wo dazu aufgerufen wird, den Glauben zu begründen. Der klassische Vers steht in 1. Petrus 3,15. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung, auf Griechisch steht der Apologia, also seid alle Zeit zur Verantwortung, Apologia, vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. 1. Petrus 3,15. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung, zur Apologia. Vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. 1. Petrus 3,15 erzähle ich jetzt, obwohl es gleich um einen ganz anderen Text geht, weil dieser Vers, 1. Petrus 3,15, einer der Bibelverse ist, bei denen es sinnvoll ist, sie auswendig zu lernen. 1. Petrus 3,15 auswendig lernen kann ich empfehlen. Wichtiger Vers. Es gibt ja auch noch andere wichtige Bibelverse, zum Beispiel Matthäus 6,33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Ich erwähne das deswegen, weil ich mal von einem Studenten gehört habe, der fand diesen Vers Matthäus 6,33 so spannend, dass er seinen Wecker auf 6.33 Uhr gestellt hat, damit er jeden Morgen an Matthäus 6,33 erinnert wird. Ich habe allerdings noch nie von irgendjemandem gehört, der seinen Wecker auf 3.15 Uhr gestellt hat, damit er jeden Morgen an 1. Petrus 3,15 erinnert wird. Wobei das ja passen würde, ne? Alle Zeit bereit. Also, solche Verse gibt es, so wie 1. Petrus 3,15. Es gibt auch noch andere Verse und ganze Texte, die davon zeugen, dass die Jünger natürlich ihren Glauben auch begründet haben. Ein Experte für die Verbindung von Predigt und Apologetik ist nämlich Paulus. Wir befinden uns in Athen. Paulus ist auf Missionsreise und er kommt auf diese Missionsreise nach Athen. Das war damals ein kulturelles und ein intellektuelles Zentrum und es war voller Religion. Und zwar aller möglichen und unmöglichen Kulte, die es damals so im Römischen Reich oder in der griechisch-römischen Antike gab. Die Stadt war voller Götterbilder. Es gab einen griechischen Dichter, der hat mal gesagt, es ist leichter in Athen einen Gott zu finden als einen Menschen. Und ich bin jetzt nicht so zu Hause in München. Ich war schon öfters mal in München und immer wieder gerne, aber ich vermute, es gibt Ecken in München, da kann man auch auf die Idee kommen, dass da alles vertreten wird, was es so gibt auf dem Gebiet der Weltanschauung. So ähnlich wäre das in Athen. Also Paulus läuft durch diese Stadt, durch diese ganzen Straßen voller heidnischer Götteraltäre. Paulus war gläubiger Jude, ausgebildet als Experte für jüdische Theologie. Dem muss es gegraust haben, als er das alles sah. Paulus sieht diese ganzen Altäre und ist zunächst mal sauer. Apostelgeschichte 17, Vers 16 aus der Basisbibel. Paulus wartete in Athen auf Silas und Timotheus. Die Stadt war voller Götzenbilder. Als Paulus das sah, packte ihn der Zorn. Der Zorn packte ihn. In der alten Luther-Übersetzung heißt es noch, es ergrimmte seinen Geist in ihm. Wenn man im griechischen Alten Testament nachschlägt, also der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, dann findet man das gleiche Wort, das hier für Paulus Zorn verwendet wird, auch in einem Psalm. Das gleiche Wort, was hier für Paulus Zorn verwendet wird, wird in einem Psalm verwendet, um das Geräusch zu beschreiben, das Wildschweine machen beim Verwüsten eines Weinbergs. Also so sauer war Paulus, als er durch diese ganzen Götterbilder geht. Und dann fängt er an, sich zu unterhalten. Vers 17, er sprach in der Synagoge zu den Juden und zu denen, die an den Gott Israels glaubten. Jeden Tag redete er mit den Leuten, die er auf dem Marktplatz antraf. Da sind sie also alle versammelt. Die religiösen und die philosophischen Gruppen der Zeit, die wurden vorher in Apostelgeschichte 17 auch geschildert. Also Juden gab es da natürlich. Paulus geht immer zuerst zu den Juden in die jüdische Synagoge und versucht denen zu zeigen, dass Jesus vom Alten Testament her vorausgesagt wird. Aber es gibt auch andere philosophische Gruppen, zum Beispiel die Epikureer. Epikureer, die waren so aufgeklärt genussorientiert. Die haben gesagt, das gute Leben heißt, ein besonders genussvolles Leben zu führen. Nicht durch sinnlose Exzesse, ne? Man muss ja auch gesund bleiben, aber ein genussvolles Leben. Epikureer, nicht so total abwegig, gibt es in München bestimmt zahlreiche. Und dann gab es die Stoiker, das waren die Pflichtbewussten. Die haben gesagt, es kommt darauf an, den inneren Sinn des Universums zu verstehen, die innere Ordnung der Welt zu begreifen und sich dann danach zu richten und seine Triebe zu beherrschen und vor allem seine Pflicht zu tun. Ja, darauf kommt es an. Also die Stoiker, das war so ein bisschen so die Helmut Schmidts der Antike. Diese beiden Gruppen, mit denen hat er zu tun. Und beide Gruppen reagieren auf Paulus erstmal genervt. Und sagen, was ist denn das für ein Schwätzer? Was redet er denn da für Zeug von Jesus und der Auferstehung? Sie verstehen auch gar nicht, was er da eigentlich sagen will. Sie sagen, er bringt zwei neue Götter, nämlich Jesus und Anastasis. Das sind anscheinend zwei neue Götter, aber Anastasis heißt einfach nur Auferstehung auf Griechisch. Also, Paulus redet von Jesus und der Auferstehung und er wird zunächst mal nicht verstanden, aber dann siegt die Neugier der Beteiligten und sie bitten ihn, auf dem Areopag zu reden. Der Areopag ist eine Ecke in Athen, wo man seine Thesen, seine Theorien vertreten konnte. Man durfte dort alles vertreten, solange man es begründet. Ich weiß nicht, wer von Ihnen oder von euch schon mal in London war. In London gibt es auch so eine Ecke des Hyde Park, gibt es die sogenannte Speaker's Corner. Also die Rednerecke, da darf man alles sagen, was man so sagen möchte. Es gibt nur ein Verbot, man darf nicht das britische Königshaus beleidigen, aber sonst darf man da alles sagen. Und ich war ja schon öfters mal in London in den letzten Jahren immer mal wieder. Und wenn man da vorbeigeht, da gibt es da alles Mögliche und Unmögliche. Politische Agitatoren und verschiedene religiöse Gruppen, auch Verschwörungstheoretiker, die stehen da alle und rufen sehr laut ihre Botschaften und das Volk. Und da gibt es immer so kleine Grüppchen von Leuten, die mit denen diskutieren. Da gibt es übrigens auch christliche Missionare, die sich da auch hinwagen. Ich habe Kollegen da auch kennengelernt, die das auch machen. Habe ich großen Respekt davor. Also, auf die Speaker's Corner von Athen wagt sich Paulus. Und was macht er dort? Erinnern wir uns, als er vorher diese ganzen Götterbilder gesehen hat, war er eigentlich sauer. Richtig sauer, erzürnt. In seinem jüdischen Glauben an die Heiligkeit und Unsichtbarkeit Gottes. Was macht er also? Stellt er sich auf eine Apfelsinenkiste und wutentbrannt ruft er den Leuten zu, tut Buße, ihr rennt in euer Verderben? Nein, stattdessen startet er ganz anders, ganz höflich, ganz vorsichtig und sagt, liebe Athener, ich sehe, dass ihr sehr religiös seid. Ich merke, wie euch die Götter faszinieren. Und ich habe mir das alles angeschaut und ich habe da so eine kleine Anmerkung. Auf meinen Wanderungen durch Athen habe ich da so eine kleine Begebenheit festgestellt. Darauf wollte ich euch gerne nochmal kurz ansprechen. Das heißt, er knüpft an ihr Denken an und erst dann kommt er zu Jesus. Immer stärker, immer konkreter kommt er zu Jesus. Aber er knüpft erstmal an das, was diese Leute denken, da, wo sie sich gerade befinden, ohne sie zu verurteilen. Aber von dort her führt er sie weiter auf Jesus zu. Wir hören uns das Ganze mal im O-Ton an. Paulus trat in die Mitte des Areopags und sagte, ihr Bürger von Athen, nach allem, was ich sehe, seid ihr sehr fromme Leute. Ich bin durch die Stadt gegangen und habe mir eure heiligen Stätten angeschaut. Dabei habe ich auch einen Altar gefunden, auf dem stand, für einen unbekannten Gott. Das, was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das verkündige ich euch. Also, Paulus war unterwegs, hat diese ganzen Altäre gesehen und dann hat er einen Altar gesehen, da stand drauf, für den unbekannten Gott. Wir wissen nicht genau, wer den aufgestellt hat und warum. Vielleicht war das so eine Art religiöse Hintertür, so eine Rückversicherung nach dem Motto, wenn man einen Gott vergisst, dann könnte der sehr beleidigt sein. Wir haben meines Wissens alle Götter abgedeckt. Stellen wir am besten noch einen Altar dazu, falls es noch einen gibt, den wir übersehen haben. Nicht, dass der jetzt beleidigt ist. Also so eine Art Hintertür. Und das gibt es, dass Menschen sich ein Hintertürchen offen lassen. So eine Rückversicherung nach dem Motto, naja, so ganz ausschließen will ich das nicht, dass es Gott gibt. Das gibt es. Bei Menschen selbst, wenn die von vornherein erstmal so ganz auf Abstand gehen, haben die oft noch so eine Hintertür, den einen Punkt, wo noch Interesse da ist. Und deswegen sollten wir das Gespräch mit Menschen nicht vorzeitig aufgeben. Manchmal sind wir im Gespräch mit Menschen, wo wir den Eindruck haben, das wird nichts. Also die werden nie zu Jesus finden. Die sind nicht bekehrungskompatibel. Das geht einfach nicht. Paulus macht das nicht. Paulus gibt niemanden auf. Und manchmal sind es Leute, bei denen man überhaupt nicht damit rechnet, die erstaunlich viel Interesse haben. Ich habe ja während meines Lebens unter anderem auch 7 Jahre im äußersten Nordosten Deutschlands gelebt. Inzwischen wohne ich in Hessen, in der Mitte Deutschlands. Aber ich habe 7 Jahre im äußersten Nordosten Deutschlands gewohnt, in Pommern, in der schönen Stadt Greifswald. Wunderschöne Hansestadt, direkt an der Ostsee. Da habe ich an der Uni gearbeitet, habe auch in einem Gemeindeprojekt mitgearbeitet. Und diese ganze Region, der Nordosten Pommerns, das ist eine der entkirchlichsten Regionen Europas, vielleicht sogar der Welt. Also da sind die Christen eine ganz winzige Minderheit. Selbst die nominellen Christen, die gar nicht in der Gemeinde engagiert sind, sind da nur eine ganz kleine Minderheit. Und wir haben da ein Gemeindeprojekt am Laufen gehabt, wo wir versucht haben, genau solche Leute anzusprechen, hatten da verschiedene Aktionen, haben große Gottesdienste im Stadttheater oder in der Stadthalle von Greifswald veranstaltet. Und wir haben auch so kleine Projekte gemacht. Eine Zeit lang hatte ich da so ein kleineres Projekt am Laufen, wo ich mich mit Menschen in einer Kneipe getroffen habe, mitten in der Greifswalder Altstadt, mit dem Titel Religion für Skeptiker. Wir haben Flyer verteilt, wo drauf stand Religion für Skeptiker, und haben da so klassische Themen draufgeschrieben, die Leute am Glauben kritisch finden können. Ist das nicht alles nur Einbildung mit Gott und passen Glaube und Wissenschaft zusammen? Und ich habe mich noch gefragt, ob da jemand kommt. Es kamen auch nur ein paar wenige, so 5, 6 Leute. Aber sie kam. Und wir saßen dann in dieser Kneipe, haben unser schönes pommersches Bier getrunken und haben darüber diskutiert. Ich habe so kleine 5-minütige Inputs gegeben und wir haben dann darüber diskutiert. Und manchmal an diesen Abenden brach es aus den Anwesenden heraus und sie sagten, endlich redet mal jemand darüber. Über Gott und Religion. In meiner Familie redet da keiner drüber, aber es interessiert sie eigentlich alle. Keiner traut sich darüber, was zu sagen. Jetzt wird hier endlich mal darüber geredet. Finde ich toll, finde ich großartig. Also die meisten interessieren sich eben doch, auch wenn sie vorgeben, dass es ihnen egal ist. Das ist der eine Punkt, den Paulus aufgreift, der Altar für den unbekannten Gott, und er zensiert den nicht sofort und korrigiert ihn nicht sofort und sagt, das ist alles total falsch, wie ihr euch das vorstellt, ich stelle das jetzt gerade mal richtig, sondern er greift es positiv auf und dann kommt er mit den Leuten ins Gespräch. Das versuche ich auch. Ich habe meinen Vortrag gehalten an der Universität im Ruhrgebiet und im Vorfeld des Vortrags kam ich ins Gespräch mit einem Studenten, der hatte sich das auch angehört. Und ich fragte ihn, und konntest du was anfangen mit dem, wovon ich da gerade erzählt habe? Und er sagte, ja, also christlicher Glaube, damit kann ich nichts anfangen, das habe ich durch. Ich sagte, interessant, was glaubst du denn stattdessen? Glaubst du, dass es einen Gott gibt? Und er sagte, na, das ist sehr kompliziert. Und ich sagte, das macht nichts, ja, erzähl's mir. Ja, also er sagte, es ist wirklich sehr kompliziert. Ja, macht nichts, ich habe Zeit. Ja, sagt er, also ich glaube an 16 Götter. Wie bitte? Sagte ich. Und er sagte, ja, ich habe doch gesagt, dass es ziemlich kompliziert ist. Dann habe ich gesagt, pass auf, ich mache dir einen Vorschlag. Ich bin morgen auch noch hier. Wir treffen uns morgen um 3 in der Uni-Cafeteria. Wir trinken zusammen Kaffee und du erzählst mir davon. Und dann haben wir uns am nächsten Tag getroffen und er hat mir erzählt, dass er Anhänger ist einer neuheidnischen indianischen Religion. So aus dem esoterischen Spektrum, da treffen sich, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, das ist Jahre her, also damals war das noch so, dass sich jedes Jahr irgendwo in der Lüneburger Heide ein paar hundert Menschen treffen, um in diese alte indianische Religion eingeführt zu werden. Dann werden amerikanische Native Americans eingeflogen, also Indianer, die Menschen in diese Fruchtbarkeitskulte einführen. Und er hat mir das erzählt und ich habe mir das alles angehört. Und ich habe mir die ganze Zeit einen Satz gedacht, den kann man eigentlich nur auf Rheinisch sagen. Ich komme ursprünglich aus dem Rheinland, aber ich glaube, der Satz wird in München auch verstanden. Ich habe mir nämlich den Satz gedacht, was es nicht all gibt. Also was es nicht alles gibt, heißt es auf Deutsch, ja. Weil ich dachte, meine Güte, was es nicht alles gibt. Und natürlich fand ich das abwegig, aber ich wollte diesen Menschen ernst nehmen und habe mir das erstmal angehört. Und dann habe ich festgestellt, dass es in seinem Glauben in diesem Fruchtbarkeitskult auch logische Probleme gab. Zum Beispiel gab es da keine richtige Unterscheidung zwischen Gut und Böse. Da gab es keinen richtigen Unterschied. Und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, glaubst du wirklich, dass es da keinen Unterschied gibt zwischen Gut und Böse? Wenn jemand wirklich schlimmes Unrecht begeht, ist das genauso, wie wenn er was richtig Gutes täte? Und dann kamen wir ins Gespräch und irgendwann hat er angefangen, mich zurückzufragen und mich nach Jesus zu fragen, wie ich denn das alles sehe. Und dann habe ich davon erzählt. Und er hat sich in diesem Gespräch nicht bekehrt. Das wäre jetzt ein schönes Finale für diese kleine Story. Das ist nicht der Fall gewesen. Aber das ganze Gespräch hätte gar nicht stattgefunden, wenn ich nicht gefragt hätte, wie siehst du das denn? Und wir haben uns am Ende lange, lange über Jesus unterhalten. Ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist, aber das Gespräch hätte gar nicht stattgefunden, wenn ich dich diesen einen Punkt erstmal gefunden hätte, sein Interesse an dieser Götterwelt, und zugehört hätte und erst dann höflich eingehakt hätte. Zurück zu Paulus. Paulus redet über Gott in dieser Rede, die er auf dem Areopag hält. Und er redet anfangs so über Gott, wie auch die Philosophen seiner Zeit das gemacht haben. Die griechischen Philosophen. Die fanden nämlich diese Vielgötterei, diesen Glauben an viele verschiedene menschengemachte Gottesfiguren auch unfein und irgendwie unzivilisiert. Die fanden das eher peinlich, diese griechische Volksfrömmigkeit. Daran knüpft Paulus an. Er sagt so unter anderem in Vers 24 und folgende, es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was in ihr ist. Er ist der Herr über Himmel und Erde. Er wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand errichtet wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, von Menschen versorgt zu werden. Er ist es doch, der uns allen das Leben, den Atem und alles andere schenkt. Also Paulus nutzt ihre Argumente, die Argumente dieser griechischen Denker, die da im Hintergrund standen und sagt, ne, dieser ganze Götterglaube ist irgendwie unlogisch. Er sagt nicht einfach, das, was ihr glaubt, ist falsch, sondern er zeigt ihnen, warum es falsch ist, warum es nicht funktioniert. Ein anderes Beispiel aus meiner Vortragspraxis, das war auch bei einem Vortrag, wo ich im Vorfeld mit einem Studenten ins Gespräch kam und ich ihn fragte, willst du auch kommen? Und er sagte, eigentlich will ich nicht zu dem Vortrag gehen, denn da geht es ja um den christlichen Glauben. Damit habe ich mich schon beschäftigt, das habe ich durch, das ist nichts für mich. Er sagte auch sowas. Und dann sagte ich ihn, interessant, das geht ja vielen Menschen so, woran glaubst du denn stattdessen? Glaubst du, dass es einen Gott gibt? Und er sagte, nein, sinngemäß sagte er, nein, ich glaube, es gibt keinen Gott. Es gibt auch keinen tieferen Sinn im Leben, es gibt nur Materie. Es gibt nur die physikalische Welt. Und wir müssen unser Leben irgendwie gestalten. Und ich sagte wieder, interessant, das geht ja vielen Menschen so. Und dann kamen wir weiter ins Gespräch und redeten über sein Leben. Und er fing an, mir zu erzählen, was er so alles gerne macht. Dass er zum Beispiel gerne elektronische Musik am Computer entwirft. Und er wurde ganz leidenschaftlich. Und er redete über Freundschaften und Beziehungen und wie sehr ihn das alles beschäftigt. Und ich sagte dann irgendwann, stopp. Ich nehme eine Spannung wahr in dem, was du sagst. Denn wenn das alles stimmt, was du mir vorhin gesagt hast, dass es nur die materielle Welt gibt und auch keinen tieferen Sinn im Leben, dann ist doch alles das, wovon du mir seitdem erzählt hast und was dir so wichtig ist, nämlich Musik, Kreativität, Freundschaft, Beziehungen, alles das ist doch nichts weiter als H2O. Nur ein bisschen komplizierter. Das glaubst du doch nicht wirklich, oder? Und er sagte, nö. Das glaube ich eigentlich nicht. Und auch er hat sich in diesem Gespräch nicht bekehrt, aber auch er wurde nachdenklich. Das ist mein Versuch, Paulus so ein bisschen nachzumachen. Also einzugehen auf das, was Menschen sagen und ihm dann zu zeigen, dass es nicht ausreicht, dass da noch eine Lücke ist. Paulus macht das genauso. Er nutzt die Argumente der griechischen Philosophen, um den Hörern zu zeigen, das funktioniert nicht, wie ihr die Götter anbetet. Und erst am Ende seiner Rede kommt er zu Jesus. Ich springe an das Ende seiner Rede in Apostelgeschichte 17. Da sagt er, Moment. Nun, Gott sieht nachsichtig über die Zeiten hinweg, in denen die Menschen ihn nicht gekannt haben. Aber jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten auf, ihr Leben zu ändern. Denn Gott hat einen Tag festgesetzt, um über die ganze Welt zu richten. Dann wird er Gerechtigkeit walten lassen, durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Dass dieser Mann wirklich dafür bestimmt ist, hat Gott allen Menschen durch dessen Auferstehung von den Toten bewiesen. Damit endet Paulus nach dem Motto, danke, das war's, ein Ende wie ein Glockenschlag. Er sagt, am Ende kommt das Gericht. Gott wird alle Menschen zur Verantwortung ziehen und der Richter, der dieses Urteil am Ende spricht, das ist Jesus selbst, der von den Toten auferweckt worden ist. Also Apologetik ist nicht Etikettenschwindel, bei dem wir verstecken, was wir eigentlich glauben. Ein kirchlicher Funktionär hat mal zu mir gesagt, es kann doch nicht sein, dass wir in der Landeskirche, ich komme auch selber ursprünglich aus der Landeskirche, es kann doch nicht sein, dass wir in der Landeskirche den Eindruck erwecken zu Menschen, ja, wir wissen ja auch nicht so genau, was wir glauben sollen, aber das mit uns nicht zu wissen, dazu möchten wir Sie herzlich einladen. Darum geht es in der Apologetik nicht. Nicht um Etikettenschwindel, wo wir irgendwie verschweigen, woran wir eigentlich glauben, sondern es geht darum, dass wir gelassen zu unserer eigenen Überzeugung stehen. In der Erwartung, dass genau das Menschen neugierig macht. Ein Freund von mir hat mal bei einer missionarischen Aktion auf einem Campus einer Uni in Norddeutschland mitgemacht, und stand da auf diesem Campus und hat einen Leiteflyer für diese Aktionstage da verteilt, wo für Jesus geworben wurde. Und während er diese Flyer verteilt hat, kam ein studentisches Pärchen auf ihn zu und sagte zu ihm, sag mal, bei dieser christlichen Aktionswoche, wollt ihr uns da bekehren oder was? Und mein Freund sagte, ja. Und dann sagte der Mann von dem Pärchen, ja, dann fang doch mal an. Und die Frau sagte, ja genau, mach doch mal. Das war so entwaffnend und hat so neugierig gemacht, dass er gelassen zu seiner Überzeugung stand, dass dadurch ein Gespräch erst stattfand. Also Apologetik heißt nicht Etikettenschwindel, nicht sich zu verstecken, sondern gelassen zur eigenen Überzeugung stehen. Apologetik bedeutet deswegen auch nicht, dass wir alles Schwierige weglassen. Auch Paulus macht das nicht. Er kommt am Ende auf das Gericht zu sprechen. Es geht aber darum, das, was wir sagen, zu stützen und zu vorbereiten durch Argumente. So wie Paulus das hier auch macht. Wie haben die Athener wohl darauf reagiert? Schauen wir nach. Vers 32 und folgender. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten. Die anderen aber sprachen, wir wollen nicht darüber ein andermal weiterhören. So ging Paulus weg aus ihrer Mitte. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Also, es gibt drei Reaktionen. Einige spotten und sagen, was ist das denn für ein Quatsch? Einige vertagen das Ganze. Wir wollen nicht morgen darüber nochmal hören. Und einige schließen sich an und sagen, ja, ich mache da jetzt mit. Und das war übrigens auch wahrscheinlich der Startschuss für die christliche Gemeinde in Athen. Und diese drei Reaktionen, die gab es schon immer und die gibt es natürlich bis heute auch. Das ist ganz normal. Es gibt den Spott oder ne, dieses, ach, wie rührend, dass ihr euch engagiert. Es gibt das Vertagen. Ja, ein andermal mehr dazu. Sogar wenn Paulus spricht, gibt es Leute, die das Ganze vertagen. Das muss uns also nicht verunsichern, wenn das passiert. Und es gibt es auch bis heute, dass einige auf die Botschaft eingehen und sich uns anschließen. In diesem Text in der Apostelgeschichte 17 werden Namen genannt. Das ist ein Signal dafür, dass wahrscheinlich diese Leute noch bekannt waren in der Urgemeinde. Die Apostelgeschichte wurde ja von Lukas aufgeschrieben. Der kommt immer mal wieder auch zu Wort. Immer da, wovon wir die Rede ist, schließt Lukas sich mit ein. Er war zeitweise mit Paulus zusammen unterwegs. Und er kannte diese Leute wahrscheinlich. Also es ist kein Zufall, dass er hier diese Namen nennt. Wahrscheinlich haben die Leser der Apostelgeschichte in den frühen Gemeinden die zum Teil auch gekannt. Ja, klar, Dionysius, Damaris, die kenne ich doch. Ach, die waren damals dabei. Typisches Signal für Augenzeugenberichte. Und ich stelle mir vor, wenn das bei jeder Predigt so wäre, dass wir am Ende sagen können, einige schließen sich uns an, damit wäre schon viel gewonnen. Nun denken wir vielleicht an dieser Stelle, naja, ich bin nicht Paulus. Ich bin jetzt nicht so schlau wie Paulus. Ich bin auch nicht so mutig wie Paulus. Ich glaube, dass Gott Menschen unterschiedlich gebraucht. Aber die Botschaft, die er sprechen möchte durch uns unterschiedliche Menschen, die hat sich nicht geändert. Und die Menschen, die wir ansprechen wollen, die haben sich auch grundsätzlich nicht geändert. Die Botschaft ist noch die gleiche. Und auch die Menschen sind nicht grundsätzlich völlig andere als damals, auch wenn unsere Lebensbedingungen andere sind. Wenn das Evangelium die auf- und abgeklärten Athener erreicht, die indifferenten religiös Übersättigten, dann kann das Evangelium auch die Menschen des Münchens des Jahres 2025 erreichen. Und dann heißt es vielleicht irgendwann in ein paar Jahren, da gab es Menschen in dieser christlichen Gemeinde, die haben sich getraut, von Jesus zu erzählen, ihren Glauben zu begründen, gelassen und überzeugt dazu zu stehen. Und einige schlossen sich diesen Menschen an, nämlich, und dann werden 1, 2, 3, 4, 5 Namen genannt. Wer weiß, vielleicht passiert das irgendwann. Die Botschaft des Evangeliums kann das erreichen. Dazu helfe uns Gott. Ich bete. Herr Jesus Christus, danke für dein großartiges Evangelium, deine gute Botschaft. Danke, dass du uns ganz normale Menschen befähigst und gebrauchen möchtest, diese Botschaft zu den Menschen zu tragen. Danke, dass es gute Gründe gibt für diese Botschaft. Und so bitten wir dich, dass du uns in unserer Unterschiedlichkeit gebrauchst, um andere Menschen für dich zu erreichen. Segne du uns und lass du uns ein Segen für andere sein. Amen.